5. Mose, Kapitel 22, ab Vers 5. Wir lesen bis Vers 12, betrachten aber dann nur bis Vers 8. Hört Wort Gottes. Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Wenn du zufällig auf dem Weg ein Vogelnest antriffst, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern, während die Mutter auf den Jungen oder auf den Eiern sitzt, so sollst du die Mutter nicht samt den Jungen nehmen, sondern sollst die Mutter auf jeden Fall fliegen lassen und die Jungen kannst du dir nehmen, damit es dir gut geht, lange lebst. Wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer um dein Dach herum, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, falls jemand von ihm herunterfällt. Du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besäen, damit nicht das Ganze dem Heiligtum verfällt, der Same, den du gesät hast, und der Ertrag des Weinbergs. Du sollst nicht zugleich mit einem Rind und einem Esel pflügen. Du sollst keine Kleidung aus verschiedenartigen Garnen anziehen, die aus Wolle und Leinen zusammengewoben sind. Du sollst dir Quasten machen an die vier Zipfel deines Überwurfs, mit dem du dich...
Lass uns beten.
Himmlischer Vater, wir benötigen deinen Geist, Herr, und so bitten wir, dass du uns offene Ohren gibst, damit wir hören, dein Verstand, der versteht, und Herzen, die glauben. Herr, dein Wort ist Wahrheit und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und Herr, es kann uns durchdringen, du es zulässt. Und wir bitten darum, dass dein Wort uns hilft, den Alltag zu organisieren, unseren Alltag entsprechend zu leben, dass dein Wort für uns eine Leuchte auf unserem Weg wird. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Texte lest, aber die erste Frage, die mir in den Sinn kommt, ist, was... Welchen Zusammenhang hat dieser Abschnitt? Mose reiht einfach nur Anordnungen aneinander. Da ist doch kein wirklicher Zusammenhang. Wo ist hier der Inhalt? Wo ist die Aussage dieses gesamten Abschnitts? Vielleicht ist hier kein direktes Thema, kein roter Faden, der sich von Vers 5 bis Vers 12 durchzieht. Vielleicht sind es einfach nur verschiedene Auflistungen und Anordnungen. Das ist nicht schlimm. Denn das ist das, was wir als Menschen machen. Wir reihen Dinge aneinander. Ich kann mich erinnern, dass wir in der Schule manche Lehrer hatten, die sind am Anfang des Jahres reingekommen und die haben eine Liste von Regeln aufgestellt, wie der Unterricht zu laufen hat. Und bei den meisten Lehrern, gerade bei so Mathe- und Physiklehrern, waren die ziemlich unorganisiert, diese Listen. Es waren einfach ein Haufen Regeln, die sie im Laufe ihres Schullebens zusammengesammelt haben, unabhängig zusammengepasst haben oder nicht. Selbst ich, wenn ich Listen schreibe, sei es eine To-Do-Liste oder eine Einkaufsliste, ich fange an mit Punkt 1, 2, 3 und dann fällt mir ein 8 zu Punkt 1, müsste ich auch noch, und ich schreibe den Punkt einfach drunter. Wir machen das so als Menschen, wir schreiben Listen nacheinander. Und obwohl das hier so wirkt, dass Mose das genauso gemacht hat und gesagt, okay, hier schiebe ich meine Liste an Anordnungen rein, die wichtig sind, denke ich nicht, dass das der Fall ist. Ich denke nicht, dass Mose einfach Dinge zusammengesetzt hat. Ich denke, es gibt ein Thema, es gibt etwas, das diese Anordnungen gemeinsam haben. Nämlich, dass diese Anordnungen das Volk auffordern, anders zu sein. Diese Anordnungen haben das Ziel, Israel abzusondern von all den Völkern, die um sie rum waren. Israel sollte den Maßstab Gottes sehen. Israel sollte sehen, dass sie nicht sind wie die Völker um sie rum. Und die Warnung haben wir öfter gefunden im Gesetz. Vielleicht erinnert ihr euch, immer wieder wird gesagt, ihr sollt es nicht tun wie die Völker um euch rum. Ihr sollt nicht auf die Völker um euch rum schauen und sehen, wie bestimmen die einen König oder wie gehen sie mit gewissen Sachen um. Ihr sollt auf den Herrn schauen. Genau das sehen wir auch hier. Wir haben viele Anordnungen, bei denen wir uns vielleicht fragen, warum denn so angeordnet? Hätte man die nicht Gesetz rumklustern können? Aber wenn wir die Kultur verstehen, wenn wir den Kontext, den Hintergrund, die Idee dahinter verstehen, dann machen die Gesetze miteinander auch Sinn. Der Predigt den Titel gegeben, Leben als Volk Gottes oder als Volk Gottes Leben. Wir werden vor allem die ersten drei Punkte betrachten und dann nächste Woche den letzten Punkt ausführlicher. Und die ersten Punkte sind erstens Kleidung, zweitens Schöpfung und drittens Eigentum. Ich hoffe, die Begriffe sind einfach genug, um sie zu merken. Kleidung, Schöpfung und Eigentum. Wir müssen verstehen, wenn wir diese Gesetze lesen, dass vieles für uns nicht mehr anwendbar ist. Vieles hat für uns nicht mehr den direkten Bezug. Wir glauben, dass das Gesetz Gottes perfekt und heilig ist, das bekennen wir mit Paulus in Römer 7. Und dennoch sind es manche Gesetze, die das Land, das Volk Israel als Staat organisiert haben, was wir nicht mehr direkt haben. Wir sind keine Theokratie mehr. Und es sind manche Gesetze, die Christus erfüllt hat und deswegen nicht mehr. Und dennoch gelten die Prinzipien, die dieses Gesetz eigentlich geschrieben haben, die Prinzipien, die Gott eingesetzt hat. Aber lasst uns anfangen mit dem ersten Punkt, nämlich Kleidung. Kleidung. Der Abschnitt beginnt mit einem Verbot. Der beginnt mit dem Verbot, eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen, denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, seinem Gott, ein Greuel. Frauen sollen keine Männerkleidung tragen, Männer sollen keine Frauenkleidung tragen. Einfaches Prinzip, braucht man viel diskutieren. Und doch ist es ein Prinzip, was leider im Laufe der Kirchengeschichte sehr oft missverstanden worden ist. Falsch interpretiert worden ist. Schon viel zu oft gehört, wie genau dieses Gesetz falsch ausgelegt worden ist. Ihr lacht jetzt vielleicht gleich, wenn ich das sage, aber es gibt Prediger, die gesagt haben, dass zum Beispiel schottische Männer den Fluch Gottes auf sich ziehen, weil sie Röcke tragen. Und es klingt amüsant, aber diese Leute sind davon überzeugt, dass das Volk sich damit den Zorn Gottes auf sich holt. Und das ist vielleicht eine extreme Auslegung dieses Gesetzes und die treffen wir vielleicht nicht so oft. Doch es gibt Gemeinden, die sagen, Frauen dürfen niemals Hosen tragen. Hosen sind Kleidung für Männer und Frauen müssen Röcke oder Kleider tragen. Und es gibt leider Kirchen und Gemeinden, die Mann sein oder Frau sein wirklich darüber definieren, welche Kleidungsstücke sie tragen, ob Frauen Hosen oder keine Hosen tragen. Und in unserer Generation ist es vielleicht nicht mehr so stark, aber ich weiß, dass die Generation meiner Eltern das zwar sinnlos fanden, diese Vorschriften innerhalb der Gemeinden, aber die gab es noch. Frauen durften nur mit Röcken in den Gottesdienst kommen, nicht mit Hosen. Es war vorgeschrieben. Und ich hoffe, wir sind uns einig, dass es in Ordnung ist, wenn Frauen Hosen tragen. Denn es gibt Hosen, die sind für Frauen gemacht und es gibt Hosen, die sind für Männer gemacht. Noch sind wir in einem Land, in dem man in einem Laden geht und es gibt eine Herren- und eine Damenabteilung. Wie lange sich das noch so hält, wissen wir nicht. Aber in der Herrenabteilung kaufe ich Herrenhosen, in der Damenabteilung kauft meine Frau Damenhosen. Ich kaufe mir dort keine Damenhosen. In diesem Gesetz, was wir gelesen haben, geht es nicht darum, welches Kleidungsstück ist besonders männlich und welches Kleidungsstück ist besonders weiblich. Es geht darum, dass es Kleidung gibt, die für Frauen gemacht sind und Kleidung, die für Männer gemacht sind und dass man die trägt. Männer werden damals, wie es auch heute in solchen Ländern oft noch üblich ist, Kleider getragen haben, die kleidartig aussehen. Also sie haben damals keine Hosen getragen. Hosen sind eigentlich geschichtlich gesehen eine ziemlich moderne Erfindung auch, die es nicht so gab. Und wenn wir uns heute die Scheichs in Arabien ansehen oder in anderen Ländern, wenn wir die Männer uns in diesen Ländern ansehen, wo es heiß wird, dann würden wir niemals auf die Idee kommen zu sagen, ha, die tragen Kleid, die tragen Frauenkleidung, sie tragen Kleidung, die für Männer gemacht worden ist. Und das ist die Idee dieses Gesetzes, das ist das Prinzip. In diesem Gesetz geht es um Dinge, die wichtiger sind, als ob die Frage, ob ein Mann ein Kilt tragen darf oder nicht. Das erste Prinzip, was hier offensichtlich und wichtiger ist, ist, dass es eine Unterscheidung der Geschlechter gibt. Es gibt Männer und es gibt Frauen. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Man denkt sich manchmal, dass diese Gesetze vor tausenden von Jahren in einer bestimmten Situation hineingeschrieben worden sind. Doch ich denke, dieses Verbot, was wir erfinden, ist aktueller denn je. Aktueller, als wir uns es vorstellen können. Männer kleiden sich wie Frauen und Frauen kleiden sich wie Männer. Und ich rede hier noch nicht einmal von Homosexuellen. Ich rede hier von der sogenannten Cross-Dressing, wie auch immer die sich nennen, Gender-Cross-Dressing. Community. Drag Queens, Männer, die nicht homosexuell veranlagt sind, finden Freude daran, sich zu Frauen zu machen und auf die Straße zu gehen. Es gibt Kulturen und gesellschaftliche Gruppen, die das feiern. Die sagen, es ist eine Art Kunstform, sein eigenes Geschlecht zu verleugnen und sich so zu kleiden, als wäre man anderen Geschlecht. Aber wir müssen aufpassen, Gott ist hier ziemlich deutlich. Er sagt, denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, dein Gott, ein Greuel. Wenn ein Mann sich als Frau ausgibt oder eine Frau sich als Mann ausgibt, dann ist es dem Herrn Greuel. Der Herr hasst dies. Er hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Unterschiedlich, aber gleichwertig. Und was wir hier sehen ist, wenn Gott dich als Mann geschaffen hat, dann will Gott, dass du als Mann lebst. In dieser Rolle, in die er dich geschaffen hat. Das heißt, wir müssen das Wort Gottes nehmen und studieren, was heißt es, Mann zu sein, und wir müssen so leben. Und um ehrlich zu sein, persönlich glaube ich, ist eines der größten Probleme in der heutigen Gesellschaft, dass Männer nicht mehr Männer sein wollen. Und ich meine nicht, dass sie kein Macho mehr sein wollen, sondern dass sie die Verantwortung und die Pflichten, die sie von Gott auferlegt haben, nicht mehr ernst nehmen und nicht mehr machen wollen. Wenn du als Frau geboren worden bist, dann will Gott, dass du als Frau lebst und dich wie Frau verhältst. Das heißt, du musst im Wort Gottes schauen und studieren, was bedeutet es, Frau zu sein? Wie hat Gott sich das vorgestellt? Was ist die Rolle der Frau und wie soll ich leben? Frau ist von Gott geschaffen, Und sie ist wunderbar von Gott geschaffen, denn sie ist in seinem Ebenbild. Genauso ist der Mann wunderbar geschaffen als Ebenbild Gottes. Mann und Frau. Interessant, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, heißt, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Und sie machten Menschen, Mann und Frau, in seinem Bilde. Mann und Frau sind Bild geschaffen. Wir glauben nicht, dass der Mann mehr wert ist, weil er zuerst geschaffen worden ist. Wir glauben auch nicht, dass die Frau mehr wert ist. Und wir halten nichts von Unterdrückung von dem einen oder anderen Geschlecht, sondern wir halten daran, dass sie gleichwertig sind, aber dass Gott sie mit gewissen Rollen gesetzt hat, dass Gott sie für gewisse Rollen geschaffen hat. Und deswegen gibt Gott dieses Gesetz, sein Prinzip. Männer sollen sich nicht als Frauen ausgeben und Frauen sollen sich nicht als Männer ausgeben. Doch Gott will mit diesem Gesetz noch was. Und das ist das zweite Prinzip, was wir hier sehen. Er will, dass sich das Volk von den umliegenden Völkern abgrenzt. Was ich euch jetzt gleich erkläre, klingt vielleicht absurd, aber es war damals üblich. Es gab Völker um Israel herum, bei denen das Vertauschen der Geschlechter Teil ihres Gottesdienstes, ihrer Anbetung der Götter, die sie hatten. Vielleicht wird euch das bewusst, dass in der Antike viele Gottesverehrung, viele Kulturen Gottesverehrung auch mit Sexualität gleichgesetzt haben. Ein großes Problem, was Paulus zum Beispiel in Korinth anspricht, ist, dass es dort beim Tempel der Diana Tempelprostituierten gab. Und wenn man dort hingegangen ist zu Festen oder um zu opfern, um der Diana was zu bringen, war das mit sexuellen Tätigkeiten verbunden. Man ist quasi auch zu der Tempelprostituierten eingegangen. Das war üblich. Und das war auch üblich zur Zeit, als Israel in das neue Land eingezogen ist. Es gab Völker, die sogar noch weitergegangen sind. In ihren Gottesdiensten haben sich die Männer wie Frauen gekleidet und geschminkt und ihre Haare wie Frauen gemacht und sich wie Frauen verhalten und die Frauen haben sich zu Männern gemacht. Das Ganze war dann noch mit verschiedenen, meist sexuellen Praktiken verbunden, die ich euch jetzt erspare, weil ich euch schützen will vor den Perversitäten, die damals geherrscht haben. Aber die Idee war, dass Gott in allem und in allen und in alles ist und je mehr man sich in das andere Geschlecht hereinversetzt und mit dem anderen Geschlecht vereint, umso näher würde man Gott kommen. Das war die grundlegende Theorie, die in verschiedenen Kulturen unterschiedlich ausgebaut wurde. Also noch einmal, das hat nichts mit heutigen sexuellen Orientierung zu tun. Das hat nichts mit der Diskussion zwischen Homosexualität und Heterosexualität zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass die Religionen wirklich glaubten, dass das eine angebrachte Gottesverehrung ist. Wenn man sein eigenes Geschlecht aufgibt, um das andere schlecht zu werden. Genau hier will Gott, dass sein Volk davon Abstand hält. Weder im Alltag soll man die Geschlechter verleugnen, noch in der Anbetung Gottes. Gott sagt, es ist ihm ein Greuel. Dann finden wir in Vers 12 nochmal eine Anordnung, die damit verbunden ist und die uns vielleicht hilft, diese gesamte Problematik mit zu verstehen. Am Ende heißt es, Israel soll sich Quasten an das Gewand machen, mit dem sie sich bedecken. Es waren kleine, meistens schön handwerklich hergestellte Bommeln, die man an die vier Enden des Obergewandes gehängt hat. Und man findet es heute noch. Es war damals einzigartig, wie es heute einzigartig war. Kein anderes Volk hat es damals gemacht und kein Volk macht es heute. Aber viele orthodoxe Juden tragen diese Gewänder immer noch. Das ist manchmal ganz faszinierend, wenn man in London durch gewisse Gegenden läuft, dann findet man orthodoxe Juden und man erkennt orthodoxe Juden nicht immer nur an dem Hut. Tragen immer alle schwarzen Anzug und weißes Hemd. Und irgendwo aus dem Hemd, aus den Anzügen, sieht man diese vier Quasten raushängen. Orthodoxe Juden unterscheiden sich oft immer noch genau durch dieses Merkmal von allen anderen Völkern und von den Ländern, in denen sie leben. Es ist wirklich ein Teil deren Kultur geworden. Doch die Frage ist, warum gibt Gott diese komische Anweisung? Alle anderen Völker drumherum sind ohne diese Quasten ausgekommen. Wir machen uns keine Quasten an die Kleidung. Und dennoch hat es einen praktischen Sinn. Verstehen es vielleicht, wenn wir 2. Mose 20, 26 lesen. Dort sagt Gott, du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen. Was auch anders war wie in allen anderen Religionen. Gottes Altar war auf dem Level Tempelbodens. Da stand Gottes Altar. Man musste keine Stufen hochgehen. Und hier kommt die Begründung. Damit deine Blöße nicht aufgedeckt wird vor ihm. Ja, wenn man Gewänder trägt, die unten offen sind und hochläuft, könnte die Gefahr bestehen, dass irgendjemand drunter schaut, ob er will oder nicht. Ob er das beabsichtigt hat oder nicht. Und das Prinzip, welchem hier unterlegt ist, ist Tucht. Prinzip hier ist, dass niemand deine Blöße, deine Nacktheit sehen darf. Und das Prinzip in der Bibel ist ziemlich deutlich, niemand außer dein Ehepartner. Wir finden sogar in 3. Mose Gesetze, dass wenn ein Mann eine nackte Frau gesehen hat, dass es Todesstrafe mit sich nackte Frauen anschaut. Das ist ein ziemlich ernstes Gesetz, was Gott generell hat. Und natürlich verstehen wir, dass man Kinder und ältere Menschen pflegen will, aber das generelle Prinzip wird nicht durch diese Ausnahmen aufgehoben. Das generelle Prinzip, die Regel gilt, niemand darf deine Intimität sehen, außer Ehepartner. Und davor schützt Gott. Denn wenn man so ein Gewand getragen hat, was ziemlich locker über einen hängt, muss nur ein Windstoß kommen und es kann hochgetragen werden. Und schon steht man entblößt vielleicht da. Und ich denke, die Frauen unter uns kennen das Problem vielleicht im Sommer mit leichten Kleidern und Röcken und einer leichten Windböe. Und genau davor will Gott sein Volk hier schützen. Er gibt ihnen ein Gesetz, was eigentlich super praktisch ist, zu sagen, ich will, dass ihr mein Gesetz einhalten könnt, dass niemand eure Blöße sehen darf und deswegen macht euch Quasten an die Kleider. Gott sagt nicht, dass sie hässlich und langweilig sein dürfen und das jüdische Volk hat daraus wunderbare Kleidungsstücke produziert im Laufe der Jahrhunderte, aber er schützt sein Volk. Und das ist das generelle Prinzip. Es geht hier um sexuelle Reinheit, die Gott gibt in diesen Gesetzen, die sexuelle Reinheit des Volkes Gottes im Gottesdienst sowieso. Das klingt für uns vielleicht absurd, aber es war damals normal. Die Ägypter hatten sexuelle Praktiken, alle hatten sexuelle Praktiken. Im Alltagsleben, sexuelle Reinheit bedeutet, das Geschlecht, in dem du geschaffen bist, entsprechend zu leben. Bedeutet natürlich auch, dass Sexualität ein Teil der Ehe ist und nicht ein Teil des Alltags und der Gesellschaft werden sollte. Aber das war das Prinzip, das war der erste Punkt, der sich mit Kleidung beschäftigt hat. Kleidung. Und der zweite Punkt heute Abend ist Schöpfung. Ich muss ehrlich gestehen, die zweite Anordnung, die wir finden, war für mich die schwierigste in diesem ganzen Abschnitt zu verstehen. Wir werden in Vers 6 in eine Situation geschmissen, die uns aus verschiedenen Gründen fremd wirkt. Wir lesen, wenn du zufällig auf dem Weg ein Vogelnest antriffst, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern, während die Mutter auf den Jungen oder auf den Eiern sitzt, du sollst dir die Mutter nicht samt den Jungen nehmen, sondern du sollst die Mutter auf jeden Fall fliegen lassen. Und die Jungen kannst du dir nehmen, damit es dir gut geht und du lange lebst. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum hat Israel die Erlaubnis, die Jungen zu essen, aber die Mutter nicht? Wieso hat Israel überhaupt die Erlaubnis, einem Muttervogel, ich weiß nicht, ob man das Vögelin nennt im Genderdeutsch, die Kinder wegzunehmen? Wie passt das zusammen? Wie ist es nicht? Also wir würden sofort sagen, es ist doch fies, wenn man der Mutter die Kinder wegnimmt. Hinzu kommt wahrscheinlich noch, dass wir selten irgendwo spazieren gehen und einen Vogel brüten sehen und sagen, ah, jetzt hätte ich aber Lust auf die Eier von dem Vogel. Aber das kann der Fall gewesen sein, wenn man in Israel vielleicht längere Zeit unterwegs war und was zu essen gebraucht hat. Und dennoch bleibt diese Frage, wieso? Doch, glaube ich, ist ein guter Grund dahinter. Wir lesen oft im Gesetz Dinge, die uns erstmal komisch vorkommen, die wir nicht ganz verstehen. Und der Fehler wäre, sie zur Seite zu legen und zu denken, die sind unwichtig geworden, oder ich verstehe die nicht. Ja, manchmal gibt es den Zeitpunkt, wo wir das machen müssen, wo wir sagen müssen, okay, ich verstehe es gerade nicht, ich komme später zurück. Aber das eigentliche Prinzip ist, obwohl wir das Gesetz nicht ganz verstehen, sollten wir versuchen, das Prinzip hinter dem Gesetz zu verstehen, um das anzuwenden. Genau das sollten wir auch hier machen, weil wir sollten das Prinzip verstehen. Und dieses Gesetz, interessanterweise schon immer ein vernachlässigtes Gesetz in der Tora, wenn man jüdische Kommentare liest, wenn man Rabbis liest und viele Rabbis haben schon immer eine Liste gemacht und Gesetze priorisiert. Ihr erinnert euch vielleicht die Frage, die die Pharisäer an Jesus gestellt haben, was ist das wichtigste Gesetz? War keine Trickfrage, das war wirklich eine Frage, die gestellt worden ist. Was ist das wichtigste Gesetz? Natürlich wusste Jesus, was das wichtigste Gesetz ist. Viele Rabbis, die diese Listen aufgestellt haben, haben genau dieses Gesetz als das letztwichtigste. Das, was am unwichtigsten von allen Gesetzen ist. Das, wo man mal drüber hinwegsehen könnte. Könnte man so sagen. Natürlich sind Juden da strikter mit ihrer Gesetzgebung und halten sich daran, auch wenn es nicht so wichtig ist. Aber interessant ist, obwohl viele Menschen und auch wir vielleicht dazu neigen würden, okay, dieses Gesetz ist erstmal nicht so wichtig, sind Vögel im Wort Gottes für Gott eine ziemlich wichtige Priorität. Nicht nur nutzt Gott Vögel, um seinen Propheten zu versorgen. Als Jesus seine Jünger lehrt, sie sollen sich nicht sorgen, sagt er, schaut euch die Vögel auf dem Feld an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Und dennoch versorgt Gott, der Vater im Himmel, diese Vögel. Selbst Vögel, die uns manchmal vielleicht lästig erscheinen, wenn wir Taubenaufläufe in der Innenstadt haben, oder die einfach unscheinbar scheinen, sind für Gott wichtig. Diese Aussage, die wir hier finden und die Anordnung, die vor uns liegt, macht uns eigentlich eins deutlich, dass selbst die kleinsten unscheinbaren Geschöpfe Gott wichtig sind. Selbst das kleinste Unscheinbare, was Gott in der Natur geschaffen hat, ist Gott wichtig. Und Gott sorgt sich darum. Wahrscheinlich denken die meisten von uns nicht über Vögel in unserem Alltag nach. Vielleicht, wenn wir mal irgendwo unterwegs sind und einen Vogel sehen, den wir noch nie vorher gesehen haben oder den wir selten gesehen haben. Aber dann sind uns Vögel auch wieder egal. Ich meine, wir leben in Berlin, die Vögel, die wir sehen, sind Tauben. nicht mal Raben bei uns im Kanal, aber ansonsten sehen wir nicht viel. Und dennoch nimmt Gott sie ernst. Gott kümmert sich um die, aber wir finden ein weiteres Prinzip in diesem Abschnitt. Nicht nur, dass Gott sich um die Schöpfung sorgt, dass Gott sich um die Kleinsten in der Schöpfung sorgt. Wir finden auch das Prinzip, dass Gott will, dass sein Volk auf die Schöpfung Rücksicht und sich um die Schöpfung kümmert. Ja, wir dürfen die Ressourcen, die Gott uns in der Schöpfung gegeben hat, nutzen. Bis zum Erschöpfen dürfen wir sie nutzen. Und wir dürfen Tiere schlachten, um sie zu essen. Noah kriegt sogar die Verordnung, dass er von allen Tieren essen soll, die leben. Und dann gibt Gott später Gesetze, welche Tiere gegessen werden sollen, welche nicht. Und dennoch sehen wir, dass wir verantwortungsbewusst mit der Schöpfung umgehen sollen. So hätten die Israeliten die Mutter gegessen und sogar die Mutter allein gegessen, wären die Jungen gestorben. Wer hätte diese Jungen versorgt? Hätten die Israeliten die Mutter mit den Jungen versorgt, hätten die Mutter sich nicht mehr fortpflanzen können. Es hätten keine weiteren Vögel stehen können. Wir denken vielleicht im ersten Augenblick, die Kinder einer Mutter wegnehmen ist fies, aber im Prinzip erhält man dadurch die Schöpfung und die Fortpflanzung dieser Tiere, weil man eben derjenigen, der sich weiterentwickeln kann, die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln, während man die Jungen bzw. die Eier isst. Ich denke, die meisten von uns essen die Jungen bzw. die Eier von Vögeln. Ich meine, wir alle essen irgendwann mal Hühnereier. Ich weiß nicht, ob ihr Veganer seid oder nicht, aber das ist auch nicht falsch. Das ist in Ordnung, das ist erlaubt. Wir essen auch Vögel, wir essen Hühner, Pute, Ente, keine Ahnung, Fasane. Ich weiß nicht, was man alles an Vögeln essen kann. Mein kulinarischer Horizont ist da nicht so groß, aber Gott hat uns das erlaubt und Gott hat uns das gegeben und wir sollen das tun und wir schlachten Kühe, um uns davon zu ernähren. Wir schlachten sogar Schweine, um uns davon zu ernähren. Wir essen das, was Gott in die Schöpfung gegeben hat. Dennoch können wir verantwortungsbewusst mit der Schöpfung umgehen. Ich finde es eine herausfordernde Fragestellung in Berlin, in einer Großstadt, wo wir keine Landwirtschaft um uns herum haben. Wir sind auf dem Land aufgewachsen. Wenn wir Biomilch kaufen wollten, sind wir nicht durch die Supermarktregale gegangen und haben geschaut, wo Bio draufsteht. Wir sind zum Nachbarn gegangen und haben Biomilch gekauft. Und ich glaube, seit ich 13 bin, bis ich ausgezogen bin, habe ich keine gekauften Supermarkteier mehr gegessen, weil unsere Nachbarin genug Eier hatte, dass wir von denen Eier kaufen konnten. Aber so funktioniert in Berlin. Ich fände die Frage herausfordernd, wie können wir verantwortungsbewusst mit unserer Schöpfung umgehen? Und um ehrlich zu sein, ich stehe heute Abend vor euch und ich kann sagen, ich weiß es nicht zu 100%. Und ich könnte jetzt anfangen, einen Vortrag darüber zu halten, wie gehen wir damit um, wenn wir einen Pappbecher vom Coffeeshop haben, schmeißen wir ihn auf den Boden oder in den Mülleimer. Und ich hoffe, dass wir alle genug Verantwortungsbewusstsein haben, nicht nur wegen der Umwelt, sondern wegen auch den Mitmenschen, dass wir das in den Mülleimer werfen. Wir könnten Vorträge uns darüber anhören, ob es besser ist, Biofleisch zu kaufen oder nicht. Ich habe fast den Eindruck, das ist eine Frage, die wir in unserer heutigen Gesellschaft jeder für sich beantworten. Wie weit haben wir Einfluss auf unsere Umwelt und Natur? Und wie weit haben wir direkten Kontakt mit unserer Umwelt? Wir leben, wie viele Leute gerne sagen, in einer Betonwüste. So ist es nun mal. Unser Alltag besteht aus Häusern und Straßen und nicht aus Feldern und Tieren. Dennoch haben wir eine Verantwortung. Ich weiß, es ist unbefriedigend, das manchmal so zu sagen und keine direkte Anwendung bringen zu können, aber ich weiß auch keine direkte Lösung. Ich weiß nur, dass es unsere Pflicht ist und dass wir darauf achten sollten. Vielleicht fängt es damit an, dass wir uns überlegen, wie viel wir kaufen. Ich habe jetzt eine Studie gelesen und ich habe irgendwie gelesen, dass die Deutschen im Jahr 1018 Tonnen an Lebensmittel wegwerfen. Ich habe vor Jahren eine Dokumentation gesehen, wo es geheißen hat, die Deutschen schmeißen 50% des gekauften Joghurts weg, weil mir im Kühlschrank verschimmelt, weil sie ihn nie essen. Und das sind vielleicht Anfänge, wo wir anfangen können. Aber wie gesagt, mein Job von der Kanzel ist nicht, euch Vorträge zu halten, wie man ökologisch lebt, sondern uns ins Bewusstsein zu rufen, dass wir eine Verantwortung für die Schöpfung haben. Adam und Eva, Paradies gesetzt worden und wurde ihnen gesagt, fruchtbar und mehret euch und machet euch die Welt zu Untertanen. Und was hier als Untertan und Regieren oft übersetzt wird, heißt, kümmert euch und pflegt und sorgt euch. Schöpfung, in die ich gesetzt habe. So viel zum Thema Schöpfung. Und lass uns den dritten Punkt noch kurz betrachten, nämlich Eigentum. Vers 8 gibt uns Mose eine weitere Anwendung, die scheint nicht wirklich im direkten Zusammenhang mit den Anweisungen zuvor zu sein. Aber auch hier gilt, das Prinzip ist wichtiger als das Gesetz selbst. Das Prinzip ist das, was wir anwenden müssen. Wir lesen dort, wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer um das Dach herum, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, falls jemand von ihm herunterfällt. Die Anweisung ist eigentlich ziemlich einfach und macht sogar Sinn, also macht sogar im ersten Blick Sinn. Ich weiß nicht, wenn ihr euch Bilder von Israel anschaut, von den Häusern, die dort gebaut werden, die meisten Häuser haben Flachdächer, aus verschiedenen praktischen Gründen und das war schon immer so dort, weil man dort viel mehr Sonne im Schnitt hat und die Sonne auf diesen Dächern nutzen kann. Man hat die Dächer genutzt als Terrasse, hat sich dort oben hingesetzt, vielleicht am Abend, um das letzte Mahl zu essen. Hat es genutzt, um Wäsche zu trocknen, um Getreide zu trocknen, um Obst vielleicht zu dürren. Alles Mögliche hat man auf dem Dach gemacht. Und Mose gibt hier eine ganz einfache Anwendung. Es könnte sein, dass jemand auf eurem Dach ist, falschen Schritt macht, vielleicht ausrutscht, vielleicht stolpert und vom Dach fallen könnte. Ich meine, wir kriegen manchmal schon Panik, wenn Kinder nur einen kleinen Schritt zu nah an die Kante von der U-Bahn kommen. Obwohl wir wissen, die U-Bahn kommt erst in 2 Minuten und wir haben genug Zeit, das Kind zurückzuziehen. Sollte was sein. Haben wir ein unwohles Gefühl? Wie viel mehr muss es gewesen sein, wenn ein Kind auf diesem Dach spielt? Kinder denken oft nicht danach, dass einen halben Meter weiter 2 Meter runter geht. Gott will das Volk schützen. Gott will, dass das Volk sich nicht schuldig macht. Gott sagt nämlich, wenn jemand von dem Dach fällt, dann lädst du Blutschuld. Darum wir wissen, dass das Prinzip Blutschuld fordert Blut. Generell das Prinzip, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Wenn sich ein Mensch in Israel schuldig gemacht hat, dass jemand anders gestorben ist, aus welchem Grund auch immer, lag die Todesstrafe drauf. Und Gott will Israel davor schützen. Gott sagt, wenn jemand von deinem Dach fällt, bist du schuld, weil es dein Haus war, wenn er stirbt. Aber das Prinzip, glaube ich, geht weiter als Häuser. Wenn wir das Alte Testament lesen, wenn wir die Gesetze lesen, dann sehen wir, wie Gott Menschen dafür verantwortlich macht, wenn ihre Tiere wild werden und Menschen um. Und je nachdem, wenn sie wussten, dass das Tier nicht gezähmt ist und es jemand umbringt, ist die Schuld sogar noch größer, als wenn sie es nicht wussten. Aber unabhängig davon, egal was dir gehört und jemand anderen Schaden anrichtet, du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist. Das ist das Prinzip, was hinter diesem Gesetz mitsteckt, was hinter vielen Gesetzen im Alten Testament steckt. Und es zeigt uns im Prinzip das große Prinzip. Wir sind verantwortlich für unser Eigentum. Und was unser Eigentum anderen Menschen für Schaden zufügen könnte. Es geht nicht nur darum, dass jemand vom Haus fallen könnte. Es geht darum, dass irgendwas, was du besitzt, jemanden anders Schaden zufügen könnte. Wir haben die Verantwortung dafür zu sorgen, dass das nicht durch unser Eigentum ist. Es kann alles Mögliche sein. Es kann die Frage sein, wenn ich mein Auto jemanden anders leihe, ist es verkehrssicher genug, dass ich weiß, dass ihm nichts passiert, wenn er das Auto ordnungsgemäß benutzt. Oder wenn jemand an meinem Haus vorbeiläuft, sind die Dachziegel so locker, dass ich Angst haben muss, dass sie runterfallen und mir auf den Kopf fallen. Oder wenn ich jemandem mein Fahrrad ausleihe, funktionieren die Bremse und das Licht? Oder bringe ich die Person in Lebensgefahr? Das sind ganz praktische Fragen, die wir uns eigentlich stellen können und die einfach anzuwenden sind. Das Prinzip ist, wir sind verantwortlich für unser Eigentum. Wir müssen darauf achten, dass unser Eigentum... Jetzt haben wir uns fast eine halbe Stunde lang die verschiedenen Anweisungen angeschaut und haben versucht, das Prinzip zu verstehen. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was hat diese Prinzipien mit uns im 21. Jahrhundert zu tun? Ich habe schon versucht zu zeigen, dass es nicht nur um kulturelle Dinge, sondern allgemeine Prinzipien geht. Aber vor allem müssen wir uns die Frage stellen, was hat das mit dem neuen Volk Gottes zu tun, mit dem neuen Bund? Ich meine, wir sind nicht mehr dieses Israel, was in einem Land lebt, was von Königen regiert wird, was in dieser Gesellschaftsstruktur lebt. Wir leben im 21. Jahrhundert und wir sind in Christus ein Volk geworden. Ich denke, das Prinzip ist das gleiche Prinzip, das für Israel gegolten hat. Seid heilig, ich der Herr, euer Gott. Wir sind erlöst durch das Blut Jesu Christi. Wir sind erkauft worden durch Christus. Keines dieser Anordnung und nicht die Erfüllung dieser Anordnung errettet uns. Wir werden nicht besser vor Gott dastehen, nur weil wir diese Anordnung besser erfüllen und uns besser daran halten. Wir werden gerecht vor Gott, weil Christi Blut für uns vergossen. Das ist unser Anfangspunkt. Wir fangen immer bei Christus an. Er hat uns erlöst. Er hat uns erkauft. Er ist für uns gestorben. Aber die Konsequenz, und das macht das Neue Testament deutlich, ist, dass wir versuchen, heilig zu leben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir sagen, wir müssen heilig leben, aber es nie definieren. Ich finde es eine Bereicherung, auch wenn es ein Kampf ist, manchmal sich durch die Gesetze zu lesen. Es ist eine Bereicherung, sie zu verstehen und zu verstehen, was bedeutet. Bedeutet es so zu leben, wie Gott es von seinem Volk verlangt? Dann ist es der gleiche Gott, ob er im 5. Mose spricht, oder ob er im Markus-Evangelium spricht. Es ist der gleiche Glauben, sagt der Hebräerbrief, ob Abraham ihn hatte oder ob wir ihn haben. Und es ist die gleiche Herrlichkeit, die wir erwarten, sei es David oder sind es wir. Das Prinzip bleibt gleich. Ich denke, wir sollten uns die Mühe machen, diese Gesetze zu verstehen, aber wir sollten uns niemals die Mühe machen, diese Gesetze zu verstehen, um uns unter diese Gesetze zu verdammen. Paulus sagt uns deutlich, die Zeit ist vorbei. Gesetz verurteilt uns nicht mehr, wenn wir in Christus sind. Sondern Christus gibt uns seinen Geist und die Freiheit, die Gesetze erfüllen zu können. Und unser Anfangspunkt ist, die Gesetze zu verstehen und in Christus den Vater um seinen Geist zu bitten, damit wir sie tun können. Ich denke, das ist der Unterschied, den wir machen können. Aber die Prinzipien bleiben die gleichen. Lasst uns beten.